Die Bibel sehen einige Menschen als eine heilige Schrift einer Religion neben vielen weiteren. Und wiederum andere betrachten die Bibel, die heilige Schrift der Christen, sogar als eine Art Märchenbuch, deren Inhalte historisch betrachtet größtenteils oder gar komplett unhaltbar seien. Aus der bayerischen Landeshauptstadt München heißt sie Leon Bichler herzlich auf Radio Horeb willkommen zur heutigen Kurs Null Sendung, in der uns mein heutiger Sendungsgast Dr. Ingo Resch aus Gräfelfing bei München bemerkenswerte wissenschaftliche Indizien und Beweise für die Echtheit von diversen Berichten in der Bibel liefern wird. Dr. Ingo Resch ist Verleger, hat in Wien BWL sowie VWL studiert und promovierte 1966 zum Thema der volkswirtschaftlichen Ordnungspolitik. Der Verlag von Dr. Resch ist auf die Gebiete der Arbeitssicherheit sowie auf Sachbücher zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen spezialisiert. Die Fachaufsätze und Vorträge von Herrn Dr. Resch konzentrieren sich insbesondere auf wirtschaftliche und christliche Fragen. Jetzt freue ich mich sehr, ihn bei uns im Studio in München begrüßen zu dürfen und damit an Sie, Herr Dr. Resch, ein herzliches Grüß Gott und willkommen auf Radio Horeb. Ihnen gehört das Wort.
Vielen Dank, Herr Bichler. Ich freue mich, hier zu sein und möchte gleich damit anfangen, dass folgende Aussagen heute als plausibel gelten. Es wird behauptet, ein aufgeklärter Mensch könne schlecht noch die Geschichten der Bibel glauben. Die gigantischen Erkenntnisse auf den verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten machten es unmöglich, den in der Bibel beschriebenen Gott noch für wahr zu halten. Wahrheit sei ohne dies relativ. Kann man so etwas wirklich behaupten? Wir wollen einmal stichwortartig einige markante Entwicklungen der letzten 200 Jahre aufzeigen. Widerlegen oder bestätigen Sie die Aussagen der Bibel? Also beginnen wir mit den Erkenntnissen der erdgeschichtlichen und biologischen Forschung. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde von zwei französischen Forschern die erdgeschichtliche Forschung, also die sogenannte Paläontologie, entwickelt. Sie gehört heute zum Standardwissen. Unbestreitbar können die Abfolgen bei der Entstehung unserer natürlichen Umgebung nachvollzogen werden. Die Kontinente bildeten sich, ein alles überdeckendes Urmeer trat zurück. Genau dies schildert die Genesis. Auf der Erde bildete sich eine Flora, die in der Lage war, Lichtenergie der Sonne in chemische Energie zu verwandeln. Dann konnten die ersten tierischen Lebewesen in Ablagerungen gefunden werden. Es waren Wassertiere und Vögel. Erst danach ließen sich Spuren von das Land bewohnenden Tieren sowie von Menschen beobachten. Auch diese Abfolge deckt sich mit den Aussagen des Buches Genesis in der Bibel. Die ersten unbestrittenen Zeitangaben in der Bibel lassen sich mit dem Nachkommen Adams bestimmen. Diese Zeitangabe deckt sich mit den Forschungsergebnissen der Paläontologie, dem sogenannten Neolithikum, also dem Beginn menschlicher Kulturen wie Ackerbau und Städtebau. Was die früheren Zeitangaben betrifft, so liegen in dem biblischen Text keine so exakten Zeitbestimmungen vor. Die geschilderte Abfolge lässt auch Raum für unterschiedliche Zeitinterpretationen. Die Evolutionstheorie wird vielerorts als die wissenschaftliche Erkenntnis gepriesen, die die Aussagen der Genesis widerlegt. Nur gründet sie auf Hypothesen, denen die naturwissenschaftliche Bestätigung fehlt. Sie schildert auch nicht naturwissenschaftlich, was die Bibel mythologisch beschreibt. Nach ihr schaffen Veränderungen Informationen, gemäß der Bibel bewirken Informationen Veränderungen. Also ich möchte den Satz nochmal wiederholen, weil der wichtig ist. Gemäß der Evolutionstheorie schaffen Veränderungen, also Muster, die sich irgendwie bilden in physikalischen oder chemischen Substanzen, Informationen. Gemäß der Bibel bewirkt Information Veränderung. Wir wissen aus vielfältiger Erfahrung, Neues kann auch nur so entstehen. Und das Interessante ist, dass nämlich die Paläontologie und die Evolutionstheorie Widersprüche aufweisen, auch wenn die langen Zeitangaben für die Theorie der Abstammungslehre herangezogen werden. Diese Zeitangaben der Paläontologie sind jedoch entschieden zu kurz, wenn unter dem angenommenen Mechanismus von Mutation und Selektion ein so komplexes Gebilde wie das Gehirn entstehen sollte. Auch fehlen die Verbindungsglieder von einer Art zu einer anderen. Sie wurden bislang bei den Forschungen nicht entdeckt. Das Bemerkenswerte dieser Beschreibungen im Buch Genesis liegt auch darin, dass dort weder behauptet wird, das habe es schon immer gegeben, noch dass mit einem Akt die fertige Erde dagewesen wäre. Jeder Schöpfungsakt baut auf dem vorher Geschaffenen in einer logischen und für uns heute selbstverständlichen Form auf. Als die Texte geschrieben wurden, waren sie jedoch revolutionär und unterschieden sich von allen anderen bis dahin kursierenden Schöpfungsmythen. Also noch einmal, die Bibel schildert eine Abfolge des Entstehens, die vor 200 Jahren begonnene Forschungen bestätigen genau diese Abfolge. Eine auch im antiken Griechenland verbreitete Meinung ging zum Beispiel davon aus, dass Erde, Luft, Wasser und Feuer einfach bestanden, ohne irgendwie eine logische Abfolge zu beschreiben. Ende des 20. Jahrhunderts wurde der genetische Code von englischen Wissenschaftlern entdeckt. Er besagt, dass alle organischen Substanzen auf dieser Erde durch eine Information geprägt sind. Diese Information oder dieser genetische Code besteht aus 4 Buchstaben. Sie bilden die Grundlage eines jeden Lebewesens, egal ob es sich um ein Gänseblümchen oder um einen Menschen handelt. Ohne diesen Code ist kein Leben denkbar. In der Bibel beginnt das Johannesevangelium mit der Aussage, im Anfang war das Wort. Und in der Genesis wiederholt sich mit jedem Schöpfungsakt der einleitende Satz, und Gott sprach. Also wird zu Beginn des Lebens eine Information vermittelt. Ohne Information kein Leben. Leben ist immer nur in Beziehung lebender Wesen zu ihrer Umwelt zu verstehen. Und Beziehung braucht Information. Jesus, das Wort Gottes, ist das Leben. Warum? Er bildet die Grundlage allen Lebens bis zum ewigen Leben, also die unzerstörbare Beziehung zu Gott. Diese Beziehung festigt auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wiederum durch den Austausch von Informationen geprägt sind. Auch deckt sich die in der Genesis zu findende Aussage, und Gott schuf alles nach seiner Art, mit der Tatsache, dass sich Arten in natürlicher Züchtung nicht vermischen lassen. Man versucht dies heute im Labor durch Manipulation am Erbgut. Bleiben wir bei den Forschungen, die sich damit beschäftigen, was in der Vergangenheit geschah. Das trifft auch für die archäologischen Arbeiten zu, bei denen gesucht wird, was Menschen in der Vergangenheit gemacht haben, wo und wie sie lebten. In den letzten 200 Jahren haben solche archäologischen Forschungen sensationelle Funde zutage gefördert. Funde, die die Fachwelt in Erstaunen versetzte. Diese bestätigen nicht nur die Schilderungen Homers bezüglich Troja, sondern auch die Existenz des in der Bibel erwähnten Ninive. Darüber hinaus wurden immer wieder Spuren entdeckt, die die Existenz von in der Bibel genannten Personen und Orten belegen. Von verschiedener Seite wurde zum Beispiel ein mächtiger König David, wie ihn die Bibel schildert, angezweifelt. Der Text einer Stele im Nationalmuseum in Jerusalem beschreibt jedoch David als einen mächtigen König und Feldherrn. Dies sind außerbiblische Nachweise für die Richtigkeit biblischer Aussagen. Auch liefern die Ausgrabungen am Tempelberg in Jerusalem laufend neue, beeindruckende Belege. Sensationell dürften die Funde der Schriftrollen am Toten Meer gewesen sein. Hier wurden im Laufe der Zeit alle Bücher des Alten Testaments außer dem Buch Esther gefunden. Die Schriftrollen stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christi Geburt. Am sensationellsten gilt das vollständig erhaltene Buch Jesaja, dessen prophetische Aussage über Jesus früher gerne angezweifelt wurde, da die bis dahin älteste Abschrift dieses Buches aus dem 9. Jahrhundert nach Christi Geburt stammte. Mit den Funden von 1947 ist nun belegt, dass diese Texte auch im 3. Jahrhundert vor Christo genau so lauteten. Der Archäologe und Israelkenner Alexander Schick hat darüber viel veröffentlicht, nicht zuletzt immer wieder in dem in der Schweiz erscheinenden Magazin Faktum. Doch wirklich revolutionär und damit umwerfend sind die physikalischen Erkenntnisse, die im 20. Jahrhundert gewonnen wurden. Man kam zu der Erkenntnis, dass dieses Universum einen Anfang hat und aus dem Nichts entstanden ist. Es gab also vorher nichts für uns Wahrnehmbares. aus dem sich dieses Universum hätte entwickeln können. Genau dies sagt die Genesis aus, dass es einen Anfang gab. Und im Hebräerbrief 11,3 steht noch deutlicher, dass alles Existierende aus dem Nichts geschaffen wurde. Diese Aussagen der Bibel galten bis zu den Erkenntnissen des 20. Jahrhunderts als falsch oder einfach als religiöse Mythologie. Die Astrophysiker haben zudem festgestellt, dass sich das Universum ausbreitet. Vom Moment des Anfangs an, der auch als Urknall benannt ist, können wir also nun aufgrund der Hintergrundstrahlung darauf schließen, dass sich das Universum ausbreitet. Diese Aussage finden wir ebenso an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass Gott, der Schöpfer des Alls, die Himmel ausbreitet, zum Beispiel Jesaja 42,5, Psalm 104,2, Sprüche 8,27. Der bekannte Schriftsteller Ernst Jünger schrieb in seinem bemerkenswerten Roman Auf den Marmorklippen, ich zitiere, dass jede Theorie in der Naturgeschichte einen Beitrag zur Genesis bedeute, weil der Menschengeist in jedem Alter die Schöpfung von Neuem konzipiere und dass in jeder Deutung nicht mehr an Wahrheit lebe als in einem Blatte, das sich entfaltet und bald vergeht. Eine bemerkenswerte Aussage. Wir kennen immer mehr die Tiefe der Genesis und selbst so eine kleine Pflanze kann uns den Weg zur Wahrheit erschließen. Die Feinabstimmung der Naturkonstanzen, also das erstaunliche, Leben ermöglichende genaue Maß der vier kosmischen Energien wie der Schwerkraft, der elektromagnetischen Kraft, der leichten und der schweren Kernkraft, denn die Größe der Gestirne in unserem Planetensystem und so weiter bestätigen, dass dieses Universum im Detail genau geplant sein muss. Wie sehr die physikalischen Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts, an dem vor allem deutsche Physiker beteiligt waren, biblische Aussagen bestätigen, schildert überzeugend der Physiker Albrecht Kellner in dem in meinem Verlag in Bälde erscheinenden Buch »Moderne Physik und die Frage nach Gott«. Die von der astrophysikalischen Forschung berechneten Zeitangaben widersprechen nicht der Paläontologie, also deren Messungen, die besagen, wann biologisches Leben zu finden ist. Und wie sieht es mit den Zeitangaben in der Bibel aus? Wie erwähnt, sind die biblischen Zeitangaben erst ab Seth, dem dritten Sohn Adams, eindeutig zu bestimmen, siehe Lukas 3,38. Aber über die berechenbaren und messbaren Zeitangaben der naturwissenschaftlichen Forschung Widersprüche zu dem biblischen Text festzumachen, ist deshalb angreifbar, da, wie erwähnt, eine nicht unbegründbare Unsicherheit darüber besteht, ob wirklich 6 Tage vor Adam der Beginn der Schaffung von Himmel und Erde aus dem biblischen Text ableitbar ist. Ich meine nicht. Darüber habe ich auch einige Überlegungen in meinem Buch wiedergegeben. Bleiben wir bei den Forschungen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen und wagen damit zugleich den Sprung in die unmittelbare Gegenwart. Also was lehrt uns die Geschichte, verbunden mit den prophetischen Aussagen der Bibel? Was können wir aus den historischen Ereignissen lernen? Fast zeitgleich mit den Funden der Bibelrollen am Toten Meer steht die Gründung des Staates Israel eine nicht zu leugnende Bestätigung biblischer Prophezeiungen dar. Nachdem in ganz Europa einschließlich des zaristischen Russlands der Antisemitismus im 19. Jahrhundert immer deutlichere Formen annahm, bis er schließlich in Deutschland unter Führung der Nationalsozialisten zur sogenannten Endlösung der Judenfrage durch eine totale Vernichtung kulminierte, entstand der Staat Israel. 3 Jahre und 7 Tage, nachdem Hitler Deutschland kapitulierte, wurde dieser Staat proklamiert. Zahlenangaben spielen in der biblischen Aussage eine große Rolle und erlauben manche Interpretation. Die Zahlen 3 und 7 ragen dabei ganz besonders heraus. Obwohl die arabischen Heere in eindeutiger Übernacht waren, gewann der junge Staat Israel die militärische Auseinandersetzung. Das Ziel dieses Krieges war die Vernichtung Israels. Dieses Ziel gilt bis heute. Jedoch bereits im Buch Hesekiel 11,17, das 600 vor Christi ungefähr geschrieben wurde, ist prophezeit, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben. Auch an anderen Stellen in der Bibel ist prophezeit, dass Israel wieder ein blühendes und grünes Land sein werde, was es im 19. Jahrhundert noch nicht war. Ein anderes historisches Ereignis im 20. Jahrhundert bestätigt ebenfalls die prophetischen Aussagen der Bibel. Die beiden sozialistischen Heilsreiche, des Kommunismus und der Nationalsozialismus, die sich zum Ziel gesetzt hatten, eine bessere Welt ohne Gott zu schaffen, haben in einem Fall 12 Jahre und im anderen Falle 70 Jahre nicht überdauert. Der Versuch, eine gerechte Welt ohne Gott zu schaffen, ist kläglich gescheitert. Jedoch haben 3 christliche Staatsmänner, nämlich Konrad Adenauer, Robert Schumann und Alcide de Gasperi, den Grundstein für das heutige Europa gelegt. Diese 3 Staatsmänner standen Ländern vor, die im Grunde genommen den Krieg verloren hatten, keinen Anspruch auf eine Siegermedaille geltend machen konnten und somit auch über keine Macht, geschweige denn über großartige Ressourcen verfügten. Und dennoch ist in ihrem Geist ein Frieden, Freiheit und Wohlstand gewährender beeindruckender Staatenbund entstanden, der nun schon länger besteht als die damals als ewig und endgültig empfundene Sowjetunion. Dass heute Europa ins Schlingern gerät, dürfte ebenfalls eine Bestätigung biblischer Aussagen sein, wenn man einen Vergleich zur im Alten Testament geschilderten Geschichte Israels zum Beispiel in dem Buch Richter anstellt, wo in einem sich wiederholenden Kreislauf, dem Glaubensabfall Israels, immer wieder die Bedrohung und Unterdrückung durch Fremdvölker folgen und dann mit einer Bekehrung auch seine Errettung geschieht. Und nun komme ich zu einem Gebiet, bei dem ich als Unternehmer beruflich und aufgrund meiner Ausbildung zu Hause bin. Es handelt sich um die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse in den letzten 200 Jahren. Mit der Erfindung der Dampfmaschine zur rationelleren Energiegewinnung setzte in Europa ein beispielloser Industrialisierungsprozess ein, der das Denken in wirtschaftlichen Zusammenhängen erforderlich machte. Die Industrialisierung benötigte immer mehr Kapital, welches in unvorstellbaren Größenordnungen gebildet oder geschaffen wurde. Wie werden die hierzu erforderlichen komplexen Prozesse gesteuert und von wem? Die erste bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der modernen Volkswirtschaft stammt von dem englischen Moralphilosophen Adam Smith. Er beschrieb, dass solche immense Aufgaben nur durch Arbeitsteilung sinnvoll und effektiv erfüllt werden können. Was bedeutet das? Die Menschen sind in ihren Fähigkeiten und Begabungen verschieden. Der eine versteht sich auf dies, der andere auf das. Es ist unmöglich, dass ein Mensch oder auch eine Organisation von Menschen alles beherrscht. Dies deckt sich mit den Aussagen von Paulus im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes, dass Menschen mit verschiedenen Gaben zusammenarbeiten und jeder auf seinem Gebiet wirken soll, wobei jedem gleiche Wichtigkeit und Bedeutung zukommt. Das gescheiterte Gleichheitsideal der gottleugnenden Ideologen steht ihm jedoch entgegen, wobei wir erkennen müssen, dass ein menschliches Zusammenleben gerade den Bezug zu unterschiedlichen Partnern benötigt, sonst würde kein wirtschaftlicher, kultureller, ja jeder Austausch sinnlos sein, wenn alle vollständig gleich wären. Auch darüber habe ich in einer Ausgabe des Magazins Faktum geschrieben. Auch das wichtige Prinzip der Delegation von Verantwortung, ohne die Unternehmen nicht zu steuern wären, ist in der Bibel bereits grundgelegt. Schwiegervater Jitro riet Mose im 18. Kapitel des Buches Exodus dazu, unbestechliche Richter einzusetzen und ihnen die Rechtsprechung für das Volk zu überlassen, das heißt kultische von juristischen Aufgaben zu trennen. Ein weiterer in diesem Zusammenhang zu erwähnender Markstein volkswirtschaftlicher Erkenntnisse stellt die freie und soziale Marktwirtschaft dar. Unabhängig davon, dass ein Kreis von Christen dieses Modell entworfen hat, um im Nachkriegsdeutschland eine Organisationsform zu finden, die bei den gegebenen Herausforderungen bestehen konnte, sei auf einen wichtigen Umstand verwiesen. Im 1. Buch Mose 8,21 kann man nachlesen, dass Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Nichts anderes führt Paulus im Römerbrief aus. Wenn man diese Erkenntnis zugrunde legt, dann dürfen Menschen keine uneingeschränkte Gewalt über andere ausüben können. Diese Erkenntnis wurde schon 1866 nach der englischen Revolution von Christen berücksichtigt und von Montesquieu später mit der Gewaltenteilung formuliert. für den wirtschaftlichen Ordnungsrahmen, verbunden mit der Macht großer, kapitalintensiver Unternehmen, stellt sich die Frage, wer kontrolliert wen? Sicherlich schien es sinnvoll, wie anfangs in der Zeit des Industrialismus auch praktiziert, wirtschaftliche Aktivitäten in Monopolen oder Kartellen zu konzentrieren und damit zu stärken. Aber wer sollte dann den an sich bösen Trieb des Menschen in einem solchen wirtschaftlichen Machtgebilde kontrollieren? Die Antwort der Schöpfer der sozialen Marktwirtschaft lautete: Am besten der Konkurrent. So wurde die Wettbewerbsordnung das entscheidende Merkmal einer funktionierenden, arbeitsteiligen Industriegesellschaft. Der profitorientierte Unternehmer ist durch sie gezwungen, seinem Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten, will er auf dem Markt bestehen. Das biblische Menschenbild und nicht ein philosophisch-idealistisches stand Pate für diesen Ordnungsrahmen. Wer erfolgreich im Markt durch seine Tätigkeit sein will, muss für seinen Kunden oder Abnehmer seine Leistung das Beste bieten, er muss dienen. Dafür gibt es auch das schöne aus dem Lateinischen abgeleitete Wort Service, von Servus, der Diener. Wo dieses biblisch beschriebene Menschenbild nicht akzeptiert wurde, wurden andere Organisationsformen geschaffen, die scheiterten. Dieser Gedanke lässt sich weiter ausführen. Die freie Wirtschaft funktioniert am besten, je mehr Menschen, die entscheidungsfähig sind, auch unmittelbare Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Die meiste unmittelbare Verantwortung trägt derjenige, der mit dem von ihm eingesetzten Kapital haftet. Deshalb steht die Möglichkeit, Eigentum auch an Produktionsmitteln zu bilden, eine wesentliche Voraussetzung für diese Wirtschaftsordnung dar, anders als im Kommunismus. Der Kommunismus hat diese Eigentumsbildung untersagt und damit den Menschen von Verantwortung entlastet, aber die Freiheit genommen. Auch die Freiheit ist ein wesentlicher Grundbaustein eines christlich geprägten Menschenbildes. Und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Gedanke, der aus den genannten Voraussetzungen folgt. Im wirtschaftlichen Miteinander freier Menschen muss Vertrauen herrschen. Vertrauen wiederum zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilsgeschichte der Bibel, beginnend mit Abraham, der im Vertrauen auf Gottes Wort das Vaterhaus verließ und sogar bereit war, seinen Sohn, der Träger der Verheißung war, zu opfern und kulminierend in den Verheißungen von Jesus, dass wer ihm vertraue, das Recht habe, ein Kind Gottes zu sein. Das größte Problem der Finanzkrise war das verlorene Vertrauen. Ohne Vertrauen funktioniert kein arbeitsteiliger Wirtschaftsprozess. Freiheit, Verantwortung und Vertrauen sind zugleich die christlichen Grundbausteine für ein menschliches Miteinander, weil sie die Grundlage für die Beziehung jedes einzelnen Menschen zu Gott sind. Und zum Schluss komme ich auf das für viele Menschen schwierigste Kapitel, die Wunder. Manche halten sie für Märchen und meinen deshalb nicht, den Aussagen der Bibel glauben zu können. Anders als im Islam oder Buddhismus ist jedoch der biblische Glauben mit Wundern verknüpft. Wunderschilderungen durchziehen die gesamte Bibel, vom Auszug der Hebräer aus Ägypten bis hin zur Menschwerdung Jesu, seinem Wirken und seiner Auferstehung. Wunder lassen sich einfach auch als ein Wirken Gottes beschreiben. Dieses Wirken ermöglicht etwas, was durch menschliche Anstrengungen nicht möglich gewesen wäre, wobei wir manchmal ziemlich unbeschwert mit dem Begriff Wunder umgehen. Die Bibel beschreibt von dem ersten bis zum letzten Satz in der Offenbarung das Wirken Gottes. Diesem Wirken steht das meist fehlerhafte Verhalten der Menschen gegenüber. Mit diesem Wirken Gottes, das mit zum Teil unglaublichen Wundern verbunden ist, wie der Durchzug der Hebräer durch das Rote Meer, zeigt Gott, dass er bereit ist, für unser Wohl zu wirken, auch wenn es für uns unglaublich erscheinen mag. Nur neigen wir Menschen zum Vergessen und relativieren die vergangenen Handlungen und Wirkungen Gottes. Dies sind die an vielen Beispielen gezeigten Erfahrungen, die wir aus der Bibel lernen können. Bemerkenswert erscheint mir, dass die deutsche Wiedervereinigung kritiklos als Wunder bezeichnet wurde, so zum Beispiel auch durch den damaligen deutschen Bundesfinanzminister Theo Weigel. Und Helmut Kohl zitierte am Vorabend des denkwürdigen und die Wiedervereinigung ermöglichenden Gespräches mit Michael Gorbatschow Bismarck, der meinte, ein Staatsmann müsse darauf achten, die Schritte Gottes in der Geschichte zu hören und in diesem Moment auch den Zipfel seines Mantels ergreifen. Handelt es sich bei der Wiedervereinigung Deutschlands also um ein Wunder? Es ist anzunehmen, denn hier wurde schließlich von zwei verschiedenen Staatsmännern, Bismarck und Kohl, die beide eine Einigung Deutschlands herbeiführten, ein Handeln Gottes unterstellt. Auch die Umstände sprechen dafür, darauf bin ich in meiner letzten Sendung über die Juden im Radio Horeb eingegangen. Deutschland war genau 40 Jahre, die in der Bibel als Zeit der Buße und Umkehr gelten, geteilt und unterstützte in dieser Zeit entscheidend nicht nur Israel finanziell, sondern arbeitete auch die Verbrechen der NS-Diktatur auf und leistete auch an andere Staaten Wiedergutmachung, was biblisch gesehen als Buße tun betrachtet werden kann. Und so viel ausgerechnet am 9. November 1989, der 9. November 1938 markiert die sogenannte Reichskristallnacht, den Beginn der öffentlichen Judenverfolgung in Deutschland, so fiel also ausgerechnet an diesem 9. November die Mauer durch eine nicht so geplante Fernsehsendung, 3 Tage nach einer Montagsdemonstration, die ursprünglich aus einem Gebetskreis hervorging. Bis zum 9. November 1989 waren die Kirchen in der DDR jeden Montag übervoll. Selbst ein Stehplatz war schwer zu ergattern. Dies ist vergessen. Einige Touristen verirren sich noch in die steinernen Kunstwerke. Dabei dürfen auch die zahlreichen Wunder nicht vergessen werden, die Israel seit seiner Gründung erleben durfte, trotz oder gerade wegen des Vernichtungswillens seiner Nachbarländer. Viele der militärischen Erfolge sind auch nur als Wunder zu bezeichnen. Dies alles sind objektiv nachzuvollziehende Wunder, wenn man einfach nur die dokumentierten Fakten unvoreingenommen prüft. Es gibt aber auch eine Vielzahl subjektiv erlebter Wunder wie Heilungen oder sonstige unfassbare Fügungen. Wunder sind gerade aufgrund der heutigen Forschung nicht auszuschließen, wenn man bedenkt, dass in dem für biologisches Leben feindlichen Raum des Universums dieses unfassbare Zusammentreffen verschiedener Größen Leben auf diesem Planeten ermöglicht hat. Was Physiker im 20. Jahrhundert entdeckten, verdeutlicht, dass es sich bei der Schöpfung um ein Wunder handelt. Da in einem Moment von einem Punkt aus nach unseren heutigen Erkenntnissen 100 Milliarden Galaxien mit je 100 Milliarden Sternen und noch mehr Planeten entstanden, kann es sich nur um ein Wunder und nicht um einen natürlichen Ablauf handeln. Die Natur gab es ja noch nicht. Zufall ist auch ausgeschlossen, denn es war nichts da, was sich zufällig hätte treffen können, wie Albrecht Kellner in dem erwähnten Buch ausführt. Lassen Sie mich zum Schluss ein Fazit ziehen. Die sehr stark auf Wundern beruhende Offenbarung Gottes in der Bibel hat nun gerade durch die Erfahrungen und durch die Erkenntnisse in den letzten 200 Jahren, besonders durch die physikalischen Erkenntnisse über die Entstehung des Universums, entscheidende Bestätigungen erfahren. Auch die prophetischen Aussagen in biblischen Berichten haben sich vor allem im 20. Jahrhundert erdrückend bewahrheitet, ebenso die Tatsache, dass der Mensch in seiner Ambivalenz in der Bibel am treffendsten charakterisiert wird. Die biblische Beschreibung dessen, was Leben beinhaltet, das Miteinander, für den anderen da und auf den anderen angewiesen zu sein, finden im praktischen Alltag ihre Bestätigung. Die den Aussagen der Bibel widersprechenden Lehren versuchen dagegen zu vermitteln, der Stärkere müsse sich durchsetzen, das Schwache müsse verschwinden, es käme auf das Selbst an. Hier wird der Bezug nur zum Ich und nicht zum Du hergestellt. Solche Aussagen werden angeblich naturwissenschaftlich mit der Evolutionstheorie begründet und finden in den Ideologien, auf die auch die 68er Bewährung zurückgeht, ihren Ausdruck. Sie haben sich nicht bewährt. Wie ich dies auch in meinem Buch Evolutionslehre und Bibel Auswirkungen auf die Weltanschauung im Vergleich zu zeigen versuchte. Das dramatische Artensterben mit immer verheerenderen Folgen zeigt, wie sehr das Leben in der Natur auf ein Miteinander angewiesen ist. So ist die Schöpfung Gottes als Miteinander der Geschöpfe gedacht, die das Miteinander mit Gott als entscheidende Grundlage mit einschließt, wo wir diese Grundlage aufgrund der uns verliehenen Freiheit verlassen, also den Bund mit Gott von unserer Seite aus aufkündigen, sind wir auch nicht mehr fähig, Bündnisse zu halten. Das zeigt sich nicht nur in der großen Politik, sondern auch in unserem unmittelbaren Umfeld, zum Beispiel des Ehebundes. Es wird heute immer selbstverständlicher, die Verbindlichkeit der Ehe zu meiden, beziehungsweise nach einigen Jahren den Partner durch einen geeigneter Erscheinenden auszutauschen. Die Menschen lassen sich im Positiven wie im Negativen vom Zeitgeist prägen, ohne zu fragen, woher er kommt und wohin er führt. Somit lehrt auch hier die Erfahrung, dass die in der Bibel vermittelte Grundlage des Lebens, das Miteinander, in der Praxis ihre Bestätigung findet. Im Gegensatz zur buddhistischen Lehre der Askese und Weltabgewandtheit oder zum religiösen Leistungsdruck im Islam. Erfolgreiche Psychotherapie muss genau mit den Mitteln arbeiten, die Jesus gelehrt hat und wie sie erstmals von Viktor Frankl im Rahmen der von ihm entwickelten Logotherapie im 20. Jahrhundert angewandt wurden. Auch vermittelt die Bibel einen anderen Zugang zu der heute relativierenden Wahrheitsfrage. Wahrheit muss erfahren, gelebt und so erkannt werden. Sie wird so für den Einzelnen zur objektiv erfahrbaren Wahrheit, was ich aus etlichen Beispielen in meinem Leben bestätigen kann, was sowohl Heilung als auch Fügung anbelangt. Was muss eigentlich noch geschehen, damit wir die Aussagen der Bibel anhand der überwältigenden Fakten, wie sie sich in den letzten 200 Jahren gezeigt haben, annehmen? Die Behauptung, ein moderner Mensch, der mit den Erkenntnissen der Wissenschaft vertraut ist, könne nicht mehr glauben, ist bei nüchterner Betrachtung schlichtweg falsch. Die Kampfansagen gegen die christliche Botschaft sind nicht tragfähig. Am deutlichsten wurde dies bei den sozialistischen Heilslehren. Der vom Kommunismus erklärte Gott Materie führte zu einem materiellen Desaster. Der im Nationalsozialismus erklärte Gott Blut und Boden zu einem in der Geschichte unvergleichbaren Verlust von beidem. Und in Zeiten, in denen im Sinnen der Menschen das Geld die Bedeutung Gottes einnimmt, steuern wir auf einen weltweiten Finanzcrash zu. Das globale Schuldenproblem ist nicht mehr zu lösen. Und jetzt, wo die Zeit entscheidender Faktor der Schöpfung sein soll und nicht das Wort Gottes, wird der persönliche Umgang mit der Zeit zu einem Problem. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts hat also den Gegenbeweis angetreten. Keine Religion baut so stark auf Prophetie und Wundern auf wie die biblische Offenbarung und keine schildert so im Detail das Entstehen dieser Welt. Gerade die Prophetien und Wunder bestätigen den Wahrheitsgehalt der Bibel. Kein Buch der Welt liefert so brauchbare Hinweise, wie das Leben, auch das Wirtschaftliche, gestaltet werden kann wie die Bibel. Diese Aussagen der Bibel erfuhren und erfahren in diesen revolutionären letzten 200 Jahren eine überwältigende Bestätigung.
Wissenschaftliche Beweise und Indizien für biblische Berichte. Das ist das Thema dieser Sendung und zugleich der Titel des vor der Liedpause gehörten Vortrages des Verlegers Dr. Ingo Resch aus Gräfelfing, mit dem ich jetzt darüber ins Gespräch kommen darf. Herr Dr. Resch, Sie haben ja am Anfang Ihres Vortrages gesagt, dass die biblischen Zeitangaben mit wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmen. Aber in der Bibel ist ja auch von widersprüchlichen Zeitangaben immer wieder die Rede oder von Zeitangaben, die eben nicht mit unseren heutigen Erkenntnissen übereinzustimmen scheinen. Etwa heißt es ja auch in der Bibel, bei Gott sei ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, also eine sehr relativistische Aussage in Bezug auf die Zeit, oder die Schöpfung der Welt in 6 Tagen, beziehungsweise hunderte Jahre alte Menschen scheinen sich jetzt erstmal nicht mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu decken. Oder auch damit, dass die Welt in Millionen beziehungsweise das Universum in Milliarden Jahren entstanden sein soll. Das ist ja erstmal sehr widersprüchlich. Und die Bibel ist ja auch bei Zeitangaben gemäß einiger Theologen nicht wörtlich, sondern symbolisch zu nehmen, oder? Was entgegnen Sie solchen Argumenten?
Also grundsätzlich haben Sie recht, die Bibel ist natürlich kein naturwissenschaftliches Lehrbuch, das nun versucht, naturwissenschaftliche Details zu erklären. Sie passt sich in der Sprache natürlich dem an, wie Menschen denken. Also wenn in einem Psalm steht, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, heißt das nicht, dass damit einem geozentrischen Weltbild das Argument geliefert wird, also die Sonne dreht sich um die Erde, sondern wir nehmen es eben so wahr. Und wenn da steht, ein Tag vor Gott ist wie 1000 Jahre, da muss man eben sehen, dass Gott ja außerhalb der Zeit steht. Also Gott ist außerhalb dieses ganzen Universums zu verstehen. Und wenn wir also sozusagen mal den Urknall als den Beginn nehmen, da wurden Raum und Zeit geschaffen. Also in der Dimension Gottes gibt es in dem Sinne keine Zeit, sondern es ist der Begriff der Ewigkeit, den wir vielleicht schwer verstehen und beschreiben können. Aber Gott können wir deshalb nicht mit unseren Maßstäben berechnen. Ich habe darauf hingewiesen in meinem Vortrag, dass die Bibel schon sehr genaue Zeitangaben macht. Sie sagt zum Beispiel zu Jesus' Geburt, wer da Landpfleger war und wer da König war und so weiter. Und das wiederholt sich auch bei den Propheten. Es wird immer sehr, sehr genau definiert. Und diese genaue, exakte Zeitangabe können wir sozusagen mit den Nachkommen Adams, also mit dem Seth und den Folgenden, feststellen, weil wir da ein Geschlechtsregister haben. Davor Zeitangaben festzumachen, halte ich für etwas gewagt. Und nun zu sagen, weil da steht, in Tag 1 sprach Gott, es werde Licht, und in Tag 2 geschah dies und jenes und so weiter, dass wir sagen, das sind nun 24 Stunden. Denn mit diesem Schöpfungsakt wurde überhaupt Zeit geschaffen. Und wenn dort steht, da wird aus Abend und Morgen ein Tag, also nach jedem Schöpfungsakt, dann heißt das im Grunde genommen, dass Zeit geschaffen worden ist. Und wie können wir Zeit feststellen? Eigentlich nur in der Rotation der Erde, indem wir Tag und Nacht haben. Würden wir auf einer Scheibe leben und die Sonne würde immer am gleichen Fleck oben stehen, hätten wir ja gar nicht diesen Zeitbegriff, den wir kennen. Deshalb finde ich es so, die Zeit geschrieben worden. Also es gibt sehr viele Anlässe auch, dass man das, was als Tag beschrieben ist, als Periode verstehen kann. Es gibt sehr viele Anlässe, die vor den Nachkommen Adams zu definierenden Zeiten etwas offen zu lassen und sich nicht darauf festzulegen, dass das nun unbedingt 6 Tage 24 Stunden sein müssen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns überlegen, wie alt könnte die Erde sein, könnte sie jünger sein oder älter sein. Das scheint ziemlich offen zu sein. Auf der anderen Seite sagen die Astrophysiker aufgrund ziemlich genauer Berechnungen, dass dieser Beginn dieses Universums vor 13,5 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Das kann man berechnen anhand von Fakten, die wir beobachten. Und dann ist es schwierig, wenn ich will jetzt sagen, nein, wir können den Adam über seinen Sohn Seth datieren und dann ist einfach eine Woche vorher hätte sozusagen auch der Beginn des Universums stattgefunden. Das halte ich für etwas sehr gewagt und da sollten wir eine offene Interpretation zulassen.
Herr Dr. Resch, Sie sagten, dass nach der Evolutionstheorie Veränderungen Informationen schaffen und gemäß der Bibel sei es genau umgekehrt, nämlich eine Information oder Informationen würden Veränderungen bewirken. Aus biblischer Sicht, wie ist das zu verstehen? Also ist damit Informationen, die Veränderungen bewirken, der Heilige Geist gemeint? Kann man das so interpretieren?
Ja, das kann man vielleicht auch so interpretieren. Aber vielleicht auch eigentlich, wenn im Johannesevangelium steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott ist dieses Wort und dieses Wort wir als Jesus interpretieren können und durch dieses Wort ist alles geschaffen, dann können wir eigentlich sagen, ist es durch dieses Mensch gewordene Wort, Jesus, ist der ganze Kosmos geschaffen worden. Das sagt auch Paulus aus. Wie dem auch sei, entscheidend ist, und das würde auch die moderne Physik, auch die Quantenphysik unterstreichen, entscheidend ist, dass bevor sich Energie und damit Materie gebildet hat, Information gewesen sein muss. Ich habe es vorhin in meinem Vortrag nur mit dem genetischen Code identifiziert, aber Es betrifft natürlich für die Physik auch zu. Es muss am Anfang eine Information gewesen sein, aus der sich Energie und damit Materie gebildet haben.
Also nochmal zurück auf den genetischen Code, den Sie gerade angesprochen haben. Ist der also sozusagen mit göttlichen Worten, mit der Beziehung zu Gott parallel? Also ist der genetische Code jedes Menschen eine Art Plan, den Gott in uns hineingelegt hat? Also Sie haben das ja mit Beziehung umschrieben und eben auch mit durch die vier Buchstaben dieser DNA-Bestandteile GTCA sind es, glaube ich. Ist also der genetische Code jedes Menschen hier in Beziehung mit Gottes transzendenten Wesen, würden Sie sagen?
Also ich bin davon überzeugt, dass es sich hier um einen, ich würde es mal sagen, in der modernen Sprache ausgedrückt, um einen Input an Informationen handelt, die ja nun exakt gleich ist. Eine Leber funktioniert, seitdem es Menschen gibt, wie eine Leber. Und das Gehirn funktioniert nach immer den gleichen Grundsätzen. Beim einen ist es vielleicht besser entwickelt, beim anderen weniger, spielt aber keine Rolle. Das Nervensystem, dieses ganze unfassbare Zusammenspiel der verschiedenen Organe in einem Menschen, das muss ich mir vorstellen, dass es gebündelt in einem winzig kleinen Samen, es sind alle diese Informationen drin und es kommt in der Tat ein solcher Mensch heraus. Und wenn die Eltern dunkelhäutig sind, dann ist das Kind dunkelhäutig. Und wenn die Eltern groß sind, dann ist es im Grunde genommen größer als beim kleinwüchsigen Menschen und so weiter. Also es wird einerseits genau exakt die Information, wie ein Mensch funktioniert, von Herz und Nervensystem, Lunge und Gehirn und so weiter übertragen und gleichzeitig werden Informationen übertragen, die bei demjenigen, der den Samen gegeben hat und wo die Eizelle befruchtet worden ist, eben auch vorhanden sind. Das ist doch ein unglaublicher Vorgang. Und so ist es schwer vorstellbar, dass diese Fülle an Informationen, die da vermittelt werden, sich irgendwann aus materiellen Mustern gebildet hat und dass daraus dann Informationen entstanden sind. Das ist alle Erfahrung bei uns lautet, dass eine Information die materielle Struktur verändert. Übrigens, das sehen Sie bei einem kleinen Kind. Wenn Sie mit einem Säugling reden, dann bildet sich im Gehirn dieses Säuglings, bilden sich Synapsen, es bildet sich Materie. Es bildet sich in der Tat durch ihr Sprechen, durch ihre Worte, durch das Aufnehmen des Babys von dem, was sie an Information hineinsprechen. Das scheint mir auch ein unglaublicher Beweis dafür zu sein. Es muss am Anfang eine Information vorhanden gewesen sein als Input für dieses ganze unglaublich komplexe organische, biologische Leben, was wir vorfinden.
Herr Dr. Resch, Sie haben auch gesagt, dass die Bibel eine Abfolge des Entstehens schildere, und zwar so, wie die vor 200 Jahren begonnenen Forschungen in dieser Richtung dies eben auch bestätigen würden. Aber das hört sich ja jetzt eigentlich an wie die Aussagen der Evolutionstheorie, die ja auch eine Abfolge des Entstehens postuliert bzw. behauptet, gegen die Sie aber tendenziell die Bibel in Kontraposition bringen. Wie ist das jetzt hier zu verstehen? Sind dann doch Teile der Evolutionstheorie ein Beleg für die Bibel?
Also wir müssen erstmal auseinanderhalten die sogenannte Paläontologie und die Evolutionstheorie. Die Paläontologie gräbt in der Erde und sucht nach Spuren und Resten, wann, wo irgendwelche Lebewesen einmal existierten. Und in dieser Paläontologie wurde diese Abfolge festgestellt. Ungefähr 150 Jahre nach diesen beiden französischen Forschern, die die Paläontologie entwickelt haben, hat ja Charles Darwin seine Theorie entwickelt, dass diese Abfolge, die dort festgestellt worden ist, durch zufällige Veränderungen im Erbgut entstanden sein können. Und dass sich dann aufgrund des Selektionsdruckes, also der nur der Fitteste kann überleben, die höheren und besseren Formen durchgesetzt haben. Und somit ist sozusagen über diesen Selektionsmechanismus mit dem Tod als unmittelbare Voraussetzung, dass das überhaupt funktioniert, eine notwendige, fast zwangsläufige Höherentwicklung wird angenommen. Das ist aber eine Hypothese, die durch nichts bewahrheitet ist. Und im Gegenteil, es gibt eigentlich eher ein paar Gegenbeweise, was sich anführt. Es gibt keine Verbindungsglieder. Und wenn ich mir vorstelle oder sich Forscher vorstellen, wie ein so komplexes Gehirn entstanden sein muss, dann reichen die Daten der Altersbestimmung der Paläontologie nicht aus, damit ein solches Gehirn sich über diesen Mechanismus entwickelt.
Herr Dr. Resch, Sie haben ja zum Beispiel auch verschiedene sensationelle archäologische Funde und Forschungen erwähnt, zum Beispiel auch, dass die Stadt Ninive tatsächlich existiert hat oder dass auch der König David, dessen Historizität lange in Frage gestellt wurde, wohl wirklich gelebt hat. Jetzt werden dann aber heute einige Leute, wenn sie nicht gerade theologisch interessierte oder wirklich auch gläubige Personen sind, sagen, ja gut, toll, dann hat halt der David gelebt und Ninive existiert. Das habe ich bislang auch nie in Frage gestellt. Also was ist denn das Besondere daran? Für solche Leute muss man sich dann fragen, wie kann denn eine wundersame Begebenheit vielleicht auch, wenn von noch mehr von Wundern direkt auch die Rede ist, die vielleicht sogar bestätigt werden konnten, wie kann denn ein Wunder oder auch ein biblischer Bericht, der sich als wahr herausstellt, für jemand anderen auch bedeutsam werden oder für diese Person selbst auch etwas Wunderbares werden?
Also wenn ein Mensch nicht glauben will, wird er immer Argumente finden, nicht glauben zu können. Das muss man einfach einmal sehen. Ich kann aus meinem eigenen Leben Dinge schildern, die eigentlich so eindeutig sind, aber die wurden dann auch nur achselzuckend zur Kenntnis genommen. Wir müssen jetzt unterscheiden. Die archäologischen Funde haben natürlich nichts mit den Wundern zu tun. Aber wenn zum Beispiel bei den Ausgrabungen am Tempelberg in Jerusalem laufend Spuren, auch Hinweise auf Namen gefunden werden von Hofbeamten, wie sie im Propheten Hesekiel beschrieben worden sind, dann muss man eben sagen, das ist interessant, hier handelt es sich nicht um irgendeine erfundene Geschichte, sondern hier gibt es tatsächlich in Stein gemeißelte Zeugen dieser Geschehnisse, wie man auch das Hausschild von Pilatus gefunden hat und vieles andere mehr. Also die Ausgrabungen, die in Israel laufen, gegen die natürlich die islamischen Behörden sehr dagegen sind, dass am Tempelberg da laufend Belege gefunden werden, dass Israel und Anspruch sozusagen auf diese Region hat. Die bestätigen nur Aussagen in der Bibel, dass es sich nicht nur um Geschichten handelt, sondern auch tatsächlich irgendwelche Artefakte sind, die das belegen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind natürlich das, was man als Wunder bezeichnet, und ich möchte eben ganz gerne ein Wunder weit fassen, nicht nur wenn ein Naturgesetz gegen ein Naturgesetz verstoßen wird, sondern wenn ein Wirken Gottes offenkundig ist, wo wir sagen können, hier wäre ein menschliches Wirken nicht mehr möglich gewesen. So, das würde ich als ein Wunder oder eine Fügung betrachten, und ich meine, da ist die Geschichte, sowohl die biblische Geschichte als auch die Geschichte danach, voll davon.
Herr Dr. Resch, Sie haben selber auch schon die Andeutung gemacht, dass in Ihrem Leben auch schon Dinge passiert sind, die Ihnen selbst viel bedeuten. Also haben Sie dann selbst auch schon etwas erlebt, das Sie als Wunder bezeichnen würden?
Ja, ganz eindeutig. Zweimal unmittelbar eine Heilung, einmal bei einem Freund, wo ich eigentlich wider Willen, ich wollte gar nicht, darum gebeten worden bin zu beten, und das lag mir eigentlich nicht so, und ich habe es dann wider Willen gemacht und habe es aber dann schon im vollen Glauben und in Überzeugung gemacht, und der Mann, der mit 70 Jahren einen starken Streptokokkenanfall an den Herzklappen hatte und zwei Tage danach, es war ein Sonntag, wo ich gebetet habe, und zwei Tage danach sollte Studenten hier in der Uniklinik in München dieser Pfeil an einem neuen Gerät demonstriert werden. Und am Montag kam der Professor, um dieses Gerät noch einmal Probe zu laufen, weil bei diesen meinen Bekannten die Streptokokken so deutlich sichtbar waren und es war nichts mehr da. Er hat seitdem, er lebt immer noch, seitdem nie wieder einen Streptokokkenbefall an den Herzklappen gehabt. Also ein ziemlich eindeutiges Wunder. Ich habe auch ein Wunder von einer Krebsheilung bei mir erfahren, einem Harnblasenkrebs. Da sind auch die Umstände eindeutig, dass es sich um eine Gebetserhörung gehandelt hat.
Ja, vielen Dank für das persönliche Zeugnis. Also es ermutigt auf jeden Fall auch Gott, mit den schlimmsten und persönlichsten Anliegen zu vertrauen und eben damit auch zu Gott zu kommen. Jesus sagt ja auch, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und an einer anderen Stelle heißt es ja auch, klopft und euch wird aufgetan, bittet und ihr werdet empfangen. Um noch eine letzte Parallele hier gerade auch zur Bibel abzufragen, würde mich interessieren, ob man die Stelle, die Sie, Herr Dr. Resch, nannten, nämlich dass das Universum sich ausbreitet, wie man wissenschaftlich herausbekommen hat, ob man das hier auch mit der Bibelstelle Johannes 5,17 in Verbindung bringen könnte, wo es heißt, mein Vater ist noch immer am Werk und ich bin es auch, so wie Jesus hier gesagt hat. Ist es zulässig, auch da wissenschaftlich zu spekulieren oder ist es einfach im Reich des Glaubens ein bisschen isolierter zu sehen?
Also das ist sehr schön, dass Sie diese Stelle erwähnen, weil sie im Grunde genommen auch eine Brücke zu der eingangs von Ihnen gestellten Frage über die Zeitangaben schlägt. In der Genesis steht, gibt es 6 Tage sozusagen oder 6 Perioden, in denen jeweils steht und Gott sprach, es werde dies und das und jenes, am Schluss eben der Mensch. Und am 7. Tag vollendete Gott. Und dieser 7. Tag ist immer noch. Gott vollendet. Und dieses Wirken Gottes wird dadurch deutlich. Und insofern gibt es etliche Stellen, also auch die, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, die darauf hinweisen, dass Gott wirkt und vollendet. Und zwar, ich meine, um es mal ganz einfach zu sagen, Gott hat einen Menschen geschaffen, der in Ebenbildlichkeit zu ihm in einer Beziehung sein soll, aber diese Beziehung soll auf Liebe gründen und wenn sie auf Liebe gründet, bedingt sie Freiheit, sonst wäre sie nicht auf Liebe gegründet. Und der Mensch hat sich abgewendet. Das Ziel Gottes ist es, im Laufe dieser Heilsgeschichte, in der wir ja leben, diese Verbindung wiederherzustellen. Und den entscheidenden Schritt, den Gott gemacht hat, war, indem er Mensch geworden ist, indem er selbst zu uns gekommen ist und diese Brücke hergestellt hat, die der Mensch abgebrochen hat. Insofern wirkt er, und ich würde sagen, dieses immer noch, um diese Schöpfung zu vollenden, denn das kann ja nicht ein Sinn dieser Schöpfung sein, dass wir einfach in diesem Zustand in einer Gottferne mal hier gelebt haben und dann war alles vorbei. Also wenn ein Sinn in dieser biblischen Geschichte ist, und an diesen Sinn glaube ich zutiefst und auch aus eigener Erfahrung, dann eben, dass Gott an dieser Schöpfung wirkt und er wirkt bis heute und er wirkte natürlich durch den Mensch gewordenen Sohn Gottes, also durch Jesus Christus.
Herr Dr. Resch, haben Sie vielen Dank für Ihre abschließende Antwort und für Ihren Vortrag, der uns gezeigt hat, dass die Bibel historisch und wissenschaftlich viel ernster zu nehmen ist, als man das vielleicht zunächst einmal vermuten würde. Dankeschön.
Bitte sehr, ich habe mich gefreut, hier zu sein.
All unseren Hörern gilt ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie bereits für Radio Horeb beten oder auch finanzielle Spenden entrichten und so unser Programm ermöglichen, danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Wenn Ihnen Radio Horeb gefällt und Sie uns in keiner Weise unterstützen, bitten wir Sie ganz freundlich, das nach Möglichkeit zu ändern. Gerade auch das Ehrenamt bei Radio Horeb ist eine weitere Möglichkeit dazu. Dabei dienen Sie dem Wort Gottes im Weinberg des Herrn ganz unmittelbar. Aktuell suchen wir nämlich dringend ehrenamtliche Unterstützung im Radio Horeb Studio in München. Wenn Sie etwas Zeit, Computererfahrung und Lernbereitschaft haben, dann melden Sie sich bitte ganz einfach bei unserem Hörerservice. Die Nummer dafür ist 08328 921 110. Die E-Mail-Adresse lautet info@horeb.org. Wenn Sie von dieser Sendung gerne ein Exemplar zum Nachhören oder Weiterempfehlen haben möchten, können Sie entweder gerne den Podcast im Alexa Skill oder in der Radio Horeb App sowie auf der Homepage horeb.org herunterladen oder auch eine CD bei unserem CD-Bestellservice ab Montag ordern. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Samstagabend, vorab einen gesegneten Sonntag und alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott!